man kennt ja die Laufwege eigentlich da ganz gut von Elversberg, aber wenn die einmal so 20, 30 Meter vom Tor anfangen können, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen, das geht ja so schnell, die kreuzen, also das ist schon eine richtig gute Mannschaft, muss man auch dazu sagen. Trotzdem richtig ist, dass man mit der ersten Halbzeit, ich hatte immer noch Hoffnung, ich habe übrigens immer noch Hoffnung, ne? Also das hört bei mir auch nicht auf.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 200, ja, irgendwas, ich glaube 26 könnten wir sein. Höchstwahrscheinlich leider die 12. letzte als Fußball-Zweitligist, zumindest vorläufig, nach dem 3:1, nach der 3:1-Niederlage bei der SV Elversberg. Das soll aber nur ein Thema sein vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Wochenende, weil wir neben dem Sportlichen ganz viel haben, was dann erstens mal die Zukunft des VfL Osnabrück betrifft und vor allem auch die Zukunft des Fußballs im Profibereich an sich. Und da haben wir sehr interessante Gäste heute hier eingeladen. Wir begrüßen bei uns im Studio Dirk Rasch, den Ex-Präsidenten des VfL Osnabrück, der schon vor 15 Jahren ein Buch darüber geschrieben hat, wo drin stand, dass es vielleicht nicht so der allergeilste Weg ist, den der Profifußball einschlägt, wenn er vor allem auf Gewinnmaximierung setzt und darauf, dass die großen Vereine immer größer werden. Hallo Dirk, moin.
Hallo, guten Morgen.
Und wir begrüßen zugeschaltet per Videokonferenz einen Mann, der, ja, man könnte fast sagen, den ersten Punktsieg eingefahren hat am Montagabend gegen Hannover 96, als es darum ging zu diskutieren, wie denn die Zukunft des Profifußballs aussehen könnte. Aus der Fanabteilung und Sprecher in einem bundesweiten Zusammenschluss von Fußballfans, Thomas Kessen, zugeschaltet. Moin, hallo.
Hi, moin.
Ja, Thomas, lass mit Elversberg vielleicht anfangen. Du warst vor Ort, rein sportlich, ja, schon enttäuschend gewesen, vor allem die erste Halbzeit, ne?
Ja, absolut. Also es war so das klassische VfL-Spiel. Man ist guter Dinge reingegangen, dachte sich, ja, vielleicht heute, gerade Elversberg mit Aufsteiger, ja, vielleicht können wir ja doch nochmal ein paar rettende Punkte holen. Und dann kurz vor knapp war es soweit. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten hat es 2-3 Mal geklingelt. Und dann war das auch gegessen, der Drops gelutscht.
Okay, du hast gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, die zweite Halbzeit war dann, warst du dann nicht mehr im Stadion sogar?
Ja, im Stadion war ich schon, aber vielleicht lag der Hauptfokus nicht mehr so ganz auf dem Sportlichen, sondern eher auf dem sozialen Austausch drumherum.
Malte Golsche mit mir im Studio, Reporterkollege, sorry, gar nicht vorgestellt, tut mir leid. Wir müssen erklären, wir nehmen am Mittwochmorgen um 8 Uhr auf, nach einer Woche, die kompletten Workload hatte. Wir hatten ja nebenbei auch noch eine bessere Lösung als den Besserungsschein, nachzulesen auf notz.de beim VfL Osnabrück, und wir hatten auch eine Geschichte, dass vielleicht ein neuer Geschäftsführer Sport kommt. Deswegen Verwirrung meinerseits, mein Name ist Benjamin Kraus, das auch gleich nochmal dazu klargestellt. Malte, hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es denn wahrgenommen?
Ja, ich hab's gesehen, zu Hause auf dem Sofa, bisschen gemütlicher als wahrscheinlich in Elversberg. War aber ähnlich erschüttert sozusagen über die Leistung in der ersten Halbzeit, wie Thomas das eben schon beschrieben hat. Ein Bierstand hatte ich jetzt nicht parat, aber es war ja schon, also es hat sich am Fernseher so angefühlt, als gäbe es Auflösungserscheinungen, muss man sagen. Gerade die die 20 Minuten vor der Pause, wo dann auch die beiden Tore gefallen sind, die 3 Tore, dann noch die Großchance durch Rochelt und so weiter. Auflösungserscheinungen waren der Eindruck. Man hat auch die Stimmung in der Halbzeit hat man ganz gut mitbekommen am Fernseher. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war der Auftritt dann ja ordentlich, würde ich sagen. Aber dass es nicht mehr zu einem Punkt oder 3 reicht, das war, glaube ich, dann trotzdem klar.
Dirk, wie hast du es wahrgenommen? Die letzten Spiele waren ja, haben ja eigentlich Hoffnung gemacht, waren ja viel stabiler. Und dann ging jetzt so die erste halbe Stunde, hat für uns aus unserer Sicht so, war fast so ein bisschen so ein Dahingeplätschere, so viel Mittelfeld. Zweikämpfe, und dann ist es halt vom einen Moment komplett auseinandergebrochen auf dem anderen.
Tja, also ich habe. Sicherlich ist es nicht so ganz einfach, da in Elversberg zu spielen. Der Platz sah ja ganz furchtbar aus da. Und wenn du dann gegen so eine Schnelle und die hat ein Umschaltspiel, die Elversberger, man muss wirklich die Qualität auch mal nennen. Das war eine andere Qualität als Nürnberg und die Spiele selbst als Paderborn, muss ich ehrlich sagen. Also mir gefallen die sehr gut. Schade. man kennt ja die Laufwege eigentlich da ganz gut von Elversberg, aber wenn die einmal so 20, 30 Meter vom Tor anfangen können, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen, das geht ja so schnell, die kreuzen, also das ist schon eine richtig gute Mannschaft, muss man auch dazu sagen. Trotzdem richtig ist, dass man mit der ersten Halbzeit, ich hatte immer noch Hoffnung, ich habe übrigens immer noch Hoffnung, ne? Also das hört bei mir auch nicht auf. Vielleicht hängt es mit meiner rheinländischen Mentalität zusammen, aber ich finde, dass der VfL sich mit dem neuen Trainer vielleicht, auch gut durchaus kritisch zu sehen, hätte er kommen sollen. Und ich finde, dass wir mit Cuisance und mit Androzos auch eine richtige Qualität dazu gewonnen haben. Und wenn der Kleinhansel dann auch noch fit ist auf der linken Seite, sehen wir so schlecht gar nicht aus in der Liga. Aber ja, es fehlen einfach so zwei Spieler, würde ich mal sagen, die aber auch mal dreckig Fußball spielen. Ne? Das ist in jeder Mannschaft so. Also ich sehe im Moment aktuell nur den Gnase, der das macht. Und den finde ich hervorragend. Kann überhaupt nicht verstehen, dass der nicht vorher gespielt hat und einen anderen Trainer. Aber by the way, jetzt geht es gegen Hannover weiter und natürlich 3 Punkte.
Da will man am Ende auch noch mal drüber reden, aber klar, also so haben wir es auch gesehen, so Aggressive Leader, bisschen leider Fehlanzeige in der Mannschaft und Gnase versucht es, aber ne, kommt auch aus der dritten Liga, der ist ja echt gewachsen so in letzter Zeit, muss man sagen, fand ich jetzt auch in Elversberg wieder, ja eigentlich den besten Osnabrücker, muss man sagen.
Eigentlich seit Wochen, ne?
Genau, und das ist dann schon erstaunlich, wenn man so die Vita von anderen Kollegen sieht, die da halt im Kader rumlaufen. Thomas, lass ein bisschen drüber sprechen, wie es vorm Spiel auch schon war. Die VfL-Fans haben ja ein bisschen den Anschluss verzögert, ein bisschen was Comedy fand ich auch, durch die Stadiondurchsagen, die da ständig kamen, so lasst doch uns mal wieder das Fangnetz hier aufbauen. Hat sich eingereiht in die Proteste, die ja bundesweit laufen, das Zeichen gegen den Investor, haben die Osnabrücker da gesetzt vor dem Anstoß?
Ja, also ob da jetzt nur, um gegen den Investor zu protestieren, deswegen das Fangnetz ausgehakt wurde oder nicht, das muss man die fragen, die es gemacht haben, da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Aber ja, von Comedy hat es auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich stelle mir auch immer die Frage, wenn es dann heißt, ja, weil da jetzt das Netz irgendwie nicht hängt, ist die Durchführung der Veranstaltung die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Ich meine, ja gut, aber je länger ihr jetzt die Veranstaltung verzögert, also sicherer wird es ja auch nicht. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, dann jetzt einfach anzufangen. Aber ja, da gibt es dann den DFB und manchen Sicherheitsheini, die haben da, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung von.
Dann kamen die obligatorischen Tennisbälle und war dann aber auch ein Haken dran, dann lief das Spiel und in der Halbzeit waren dann das Ergebnis und die damit verbundene irgendwie der sportliche Einbruch mehr in Fokus bei den Osnabrückern. Wie hast du denn da die Stimmung wahrgenommen? Da war ja schon aus unserer Sicht war es schon aufgeheizt und Uwe Koschinat war dann auch erstmal kurz ein bisschen verwirrt und musste sich umgucken, was da jetzt genau passiert und los ist. Trainerbank ja direkt vom Fanblock gewesen.
Genau, Trainerbank direkt vom Fanblock. Ja, es hat halt irgendwann ist es gekippt, ne? Also dann auch mit den Gegentoren, die ja sehr knapp nacheinander kamen, da war dann halt auch jede Grundmotivation weg und dann ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen, der vielleicht keine reine rheinische Mentalität mitbringt, wie der Krasch, war es dann vielleicht doch eher, scheiße, jetzt sind wir doch abgestiegen, so ungefähr. Und das hat sich dann natürlich auch einfach Bahn gebrochen und ich muss auch sagen, naja, nach so einer kläglichen Vorstellung, da darf der ein oder andere Spieler auch mal sich Klartext im Fanblock abholen.
Ist denn, ist sowas abgesprochen innerhalb einer Fanszene? Passiert das aus dem Moment heraus? Oder wie hast du es jetzt in Elversberg wahrgenommen?
Also ich glaube, das ist ein Irrglaube, davon auszugehen, dass man da mit hunderten Leuten sich mal eben innerhalb von Minuten absprechen kann. Also wie soll das gehen? Nein, gerade dann die Reaktionen sowohl auch nach dem Spiel und auch schon während des Spiels teilweise, das ist einfach aus der Emotion heraus, aus den Menschen heraus. In der Halbzeitpause oder mit Wiederanpfiff hat der Vorsänger der Violet Crew nur informiert, dass die Violet Crew sich wohl intern abgesprochen hat, dass man keine Lust mehr hat auf Support und Fahnen schwenken und so weiter, was ich mehr als nachvollziehen konnte in dem Augenblick. Aber das war auch so ziemlich die einzige Absprache. Ansonsten ist es so, dass da wirklich der weit überwiegende Teil der Fans im Gästeblock, also man muss es so platt sagen, einfach keinen Bock mehr hatte.
Dirk, ist das ja dann schon ein Punkt, der anders ist als zuvor. Klar gab es schon deutliche Niederlagen, die auch für Frust gesorgt haben, aber das war jetzt schon so in der Halbzeit, so ein Bruch einfach. Wie groß ist denn dann jetzt, wenn man so guckt auf die restliche Saison, die Gefahr, dass man dieses, man kann fast schon sagen, einzigartige Band, das ja Osnabrück ausgezeichnet hat, dass der Zusammenhalt im Verein trotz der schwierigen sportlichen Lage immer gegeben war, also auch zwischen Mannschaft und Fans, dass das jetzt anfängt, vielleicht ein paar Risse zu bekommen?
Ja, das sah so aus. Ne? Ich habe es auch zum ersten Mal so erlebt in dieser Saison. wir haben die Schnauze voll und man sah das ja auch in den Gesichtern. Gut, die fahren natürlich diese hunderte von Kilometern zurück und es ist immer eine riesen Enttäuschung. Also ich habe die auch viel gefahren. Ich weiß nicht, vergesst, dass ich mal in Burghausen war und musste alleine abends zurück nach einer 4:1 Klatsche im Auto, diese 600-800 Kilometer. Das gehört natürlich zum Fansein dazu. Ne? Und wenn man Verantwortung hat, wie ich sie verstanden habe, gehört das auch mit dazu, dass man zu Auswärtsspielen fährt und die Mannschaft. Also da ist man, ja, das ist so. Es ist wirklich schwierig, in die Seele eines jeden einzelnen Fußballfans reinzugucken, aber ich habe das immer schon großartig gefunden, dass organisierte Fans einfach, ist ja nicht nur in Osnabrück so, aber ohne diese organisierten Fans, ja, auswärts, irgendwie macht es ja fast gar keinen Sinn aufzulaufen und das, glaube ich, ist auch durch diese ganze Aktion jetzt, wird ja auch nochmal ganz klar, wie wichtig es ist, dass wir auch durchaus organisierte Fans haben. Es ist für die Verantwortlichen nicht immer leicht, das weiß ja Thomas Gessen ja auch, aber ich glaube einfach, wenn man sich darüber einig ist, ne, wie wir den Fußball sehen insgesamt, der eine vielleicht ein bisschen kommerzieller ausgerichtet, der andere vielleicht mehr so als, ja, das ist eine Emotion, die da frei wird. Also da prallen manchmal schon so gewisse Einstellungen aufeinander, aber die kriegt man normalerweise alle ganz gut unter einen Hut, aber die kriegt man nicht unter einem Hut, wenn die DFL eine geheime Wahl initiiert. Für mich ist wirklich verantwortlich, also zuallererst, ja. Prozentzahl will ich gar nicht sagen. Aber wie kann man eigentlich eine Geheimwahl bei solchen Sachen überhaupt anrufen? Also Geheimwahl und Demokratie gehört zusammen. Ne? Ich muss auch keiner wissen, wen ich bei der Bundestagswahl wähle. Ja, aber das ist doch nun mal völlig etwas anderes. Weil Martin Kind hat ja auch gesagt, das gehört zum Wesen der Demokratie. Geheime Wahl, natürlich gehört das dazu. Ist ja gar keine Frage. Aber hier geht's gar nicht darum. Hier geht's auch in dem Fall gar nicht mal so sehr um Demokratie und was jeder Einzelne. Hier muss man ein Problem besprechen, will man so einen Investor haben, will man ihn nicht haben, und das muss offen diskutiert werden. Da kann man ja nicht, so, sagen wir mal, in das Zimmer nebenan gehen, dort wird schnell gehandelt, die kommen alle zurück und sagen, es ist entschieden. Ja. So, ich kenne das von Politikern auch aus dem kommunalen Bereich ganz gut. Die haben das auch mal gemacht, als der VfL damals so auch die Schwierigkeiten hatten. Hat auch gesagt, ich gehe mal eben raus und schon war alles mit der Sparkasse geregelt. So, sowas gibt es natürlich auch, aber ganz ehrlich, ich glaube niemanden. Egal, ob es auch Martin Kind hat ja irgendwie eingeräumt, da ist ein richtiger Bock ist da geschossen worden. Das kann man so nicht machen.
Mhm. Guter Teaser für die Debatte, die wir gleich noch führen werden. Stichwort anderes Demokratieverständnis. Das war ja auch ein relativ bezeichnender Halbsatz, der da gefallen ist am Montag in der Sendung. Ich würde noch gern Elversberg zumachen, Thomas. Einfach auch mit dem Blick aufs Gesamtbild, weil das ist ja dann schon was man vielleicht auch den Leuten immer mal so ein bisschen erzählen muss. Man fährt dahin auf diesen komischen Hügel nahe der Autobahn, in so ein halbfertiges Stadion, wo man zwar sieht, okay, da ist Geld und die bauen da richtig was hin. Also soll jetzt gar nicht despektierlich klingen gegenüber dem Mann, der da in Elversberg einen Verein aufbaut, wo er halt dann auch einfach, wie die Struktur so ist, in Ruhe arbeiten kann. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber das zeichnet die halt einfach auch
ein bisschen
aus. Ja, ja, klar. Die waren auch geduldig, das muss man ja auch sagen. Ja, solange die in der vierten Liga festhingen und jetzt geht auf einmal der Zug halt nach oben los. Aber naja, trotz allem ist es, spürt man, wenn man da ist und als Osnabrücker mit seinen Werten dahin fährt, schon auch die Art und Weise dieses, ich sage jetzt mal, Kunstproduktes, das da auf diesen Hügel gepflanzt wird. Und ja, dann steht es zur Halbzeit 0-3 und man denkt sich halt, was geht denn ab? Also, ne, also das, vor allem natürlich die Art und Weise, wie das passiert ist. Und ich frag das jetzt deswegen nochmal, Thomas, weil ich dich nochmal speziell fragen wollte, wie hast du es denn nach dem Spiel erlebt? Weil ja da dann schon auch, es kursieren im Internet so ein paar Videoschnipsel, die ja auch immer nur die halbe Wahrheit zeigen, wo dann der eine so interpretiert, dass irgendwelche Fans den Trainer beschimpfen, andere sagen, das ging eigentlich eher gegen Leute, die halt gepöbelt haben, damit man die beschimpft hat, damit eben halt ein vernünftiges Gespräch überhaupt möglich geworden ist. Hast du da was mitgekriegt? Aus unserer Sicht war es auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall nicht zur Skandalisierung getaugt, das kann man auf jeden Fall sagen.
Also man muss eingangs sagen, ich war derjenige, der mit ein paar anderen, also wir haben quasi ein Wettrennen darum gemacht, wer schneller aus dem Stadion raus ist, um dem Elend zu entkommen. Deswegen, ich habe die Videoschnipsel dann auch gesehen, war aber selber nicht mehr dabei. Aber letztlich, solche Situationen kennt man ja. Und es sind immer ein paar dabei, die tatsächlich pöbeln. Es gibt aber auch immer wieder ein Korrektiv, das eingreift und sagt, ey Junge, reiß dich jetzt mal am Riemen hier, das ist gerade einfach falsch. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und so wird es auch in diesem Fall gewesen sein. Da bin ich mir sehr sicher. Das, was ich da gesehen habe, ich habe konkret eine Situation gerade im Kopf, wo tatsächlich jemand Koshinat angepöbelt hat, aber auch im nächsten Schritt sofort gesagt hat, Junge, raff dich mal, das ist jetzt hier. Also das ist der falsche Adressat für berechtigte Wut.
Mhm. Und da muss man ja auch sagen, da hat der Trainer auch echt gut reagiert, sowohl am Tag selber als auch am nächsten Tag im Videointerview. Ne? Da kam überhaupt gar kein irgendwie böses Frustwort, sondern totales Verständnis auch dafür, dass die, ja, dass die Leute halt frustriert sind. Und er selber ist es, glaube ich, auch. Das hat man auch sowohl nach dem Spiel gespürt, als auch immer noch am Tag danach, wo er dann schon relativ deutlich gesagt hat, okay, also wir müssen halt schon schauen, dass wir hier vom Auftreten ein bisschen anders unterwegs sind als in den vor allem in den 15 Minuten zwischen der 30. und der 45. Minute.
Ja.
Gut, dann lassen wir Haken an Elversberg machen und auf Montag kommen. Thomas, wie war es denn so da im Fernsehstudio? Wie ist denn das so in den Minuten vor der Sendung, wo man schon weiß, okay, jetzt steht da schon ein Schlagabtausch an, die Fronten sind ja geklärt, die Argumente liegen eigentlich auf dem Tisch, aber man will ja dann schon auch gucken, dass man die bestmöglich unterkriegt. Ist man dann angespannt, nervös? Ist das dann eine freundliche Atmosphäre, wenn man dann auch so die, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegenseite ja vielleicht, bevor die Lichter angehen, begrüßt? Wie ist das so?
Ich würde sagen, es ist eine höfliche Atmosphäre. Also ich habe vorher dann auch hinter den Kulissen Martin Kind die Hand geschüttelt. Anschließend war er schnell weg, komischerweise. Und man ist natürlich vor allem, man wusste ja, wer da ist und ist dann so mit den Leuten, die eh auf derselben argumentatorischen Seite stehen, ist man im Austausch. So Markus Bark zum Beispiel, der ja als Experte reingeholt wurde, mit dem arbeite ich schon länger zusammen, man kennt sich, man tauscht sich aus. Dann quatscht man natürlich auch vorher. Naja, und dann trifft man sich halt hinter der Kulisse und dann wird im Studiopublikum, werden die einzelnen Leute reingestellt. Man geht rein, setzt sich hin und dann geht's los. Mhm.
Dirk, du hast die Sendung auch gesehen. Es gab ja sozusagen zwei Fronten, die sich dann am Tisch auch gegenüber saßen. Wie hast du die Diskussion wahrgenommen und ja vor allem vielleicht auch den Auftritt von Martin Kind, der da ja sozusagen als, wenn man so will, als Bösewicht aufgetreten ist in Form eines Befürworters des Investorendeals.
Also wenn man mich eingeladen hätte, hätte ich auf der Seite gesessen, neben Thomas Kessen und die Frau Güte und Kevin Kühnert gesessen haben. Ich muss übrigens sagen, die Frau, ich kannte sie nicht vorher, die Frau Güte, ne?
Güte.
Aber total gut, rhetorisch gut, von der Kompetenz her richtig gut. Also das muss ich schon sagen.
War auch coole Körpersprache, fand ich. Also ja, die hat nochmal ein ganz neues Element so in die Debatte reingebracht, so mit so ein bisschen so einem Blick auch. So, das hat Spaß gemacht, ihr zuzugucken.
Also ich kenne Martin Kind ja persönlich, kannte ihn mal ganz gut. Mhm. Ich bin auch mal bei ihm eingeladen gewesen. Der hat ja so ein Hotel da noch in Burgwedel und ich war auch mit ihm mal zusammen in einer Podiumsdiskussion mit Uli Hoeneß, das war auch sensationell als Martin Kind. Also natürlich, wie andere Menschen auch, hat er sehr viel angenehme Seiten. Aber er gehört, glaube ich, auch zu diesen Männern so, der ist 79, ja. Der müsste ja gar nicht immer in die USA gucken, wer da Präsident noch werden will mit 80. Ganz ehrlich, ne. Warum lässt so ein Mann nicht irgendwann mal los? Mhm. Einfach mal loslassen, mein Gott, das ist auch ein Generationenunterschied. Großteils versteht er auch das. Ist ja auch nicht so ganz einfach, die Fanszene zu begreifen, nachzuvollziehen. Ich habe ja auch nicht 100% mich der Meinung, ne? Sondern da gibt es ja auch mal Kritisches, was man anmerken muss. Aber ich glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe, der ist irgendwie, fühlt er sich missioniert, diese Sache bis zum letzten Tag durchzuziehen. Und was er eigentlich durchziehen will, ja, das ist gar nicht mehr durchzuziehen. Ich meine, er ist ja im Grunde genommen, habe ich ihm auch gesagt, Herr Kind, also ich finde das schon irgendwie sehr mutig, wie Sie immer wieder diese 50+1-Regel weghaben wollen. Ja? Aber die 50+1-Regel, das will die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Alle anderen großen Ligen beneiden uns um diese 50+1-Regelung. Und das ist aber im Grunde genommen, glaube ich, bis zum letzten Tag ist das seine Mission, dass die kommt. Davon lässt er sich auch gar nicht. Ich meine, er könnte auch einfach sagen, ich höre auf, oder? Einfach sagen, Mensch, komm, gibt ja Leute, sind so 40, 50, von mir aus 60, die sollen das mal alles machen. Ich habe viel getan für den Club und. Jetzt schaue ich mir das mal von der Ehrentribüne an und halte dann auch mal meinen Mund, ganz ehrlich. Irgendwie, ich weiß ja nicht, wie Thomas Kessen das sieht, aber dieser Generationenunterschied, der ist mir wieder so aufgefallen. Gerade durch ihn, durch die Frau Güte, Kevin Kühnert vielleicht auch noch so. Was der Babbel da sollte, habe ich nicht verstanden. Ich glaube,
das hat Markus Babbel selber nicht.
Hat er nicht verstanden, ne? Ganz ehrlich.
Ja, aber ihr habt es ihm ja erklärt dann, was los ist. Das war nicht relativ spannend. So.
Wer war denn da noch dabei aus in der Mitte? Fällt mir gerade
ein. Ariana Hingst.
Genau.
Genau. Okay. Ja, auch genau. Ja, also wie gesagt, ich kann mich gut erinnern an eine ganz kleine, vielleicht eine Anekdote, wäre jetzt überzogen, aber bei dieser Podiumsdiskussion, und ich weiß, dass Kind und Hoeneß nun gar nicht miteinander können. Ne? So, aber aller Kritik an Uli Hoeneß, aber Fußball ist für ihn 80-90% ist das die seine Emotionalität gegenüber Bayern München. Das ist sein Ding. Ne? Ich habe darauf gewartet, als Martin Kind dann sagte, also der hat das Wort Fan in der Runde ersetzt durch Kunde. Wir haben keine Fans, sondern wir haben Kunden bei uns im Stadion. Und da wusste ich genau, wie Uli Hoeneß reagierte. Ne? Und dann haben die sich da gefetzt. Da musste der Töpper Wien, der musste da erstmal wieder die Leute so runterholen. Ich habe versucht, so dazwischen was. Nein, der ist einfach... Der tickt anders. Das muss man so sehen. Trotzdem hat er sehr viel angenehme Seiten, das muss ich auch sagen.
Der tickt anders, Thomas. Ich glaube, der tickt auch anders als du. Das ist ziemlich deutlich geworden in der Sendung. Ist es dir schwer gefallen, da bei gewissen Statements von ihm dann nicht auszuflippen und mal laut zu werden?
Also es gebietet ja die Professionalität, dass man da dann nicht laut wird. Also ich setze mich da ja nicht hin und pöbel dann da rum und schmeiße ihm noch einen Tennisball entgegen oder so. Also das würde sich einfach nicht gehören. Das würde ja auch unseren Positionen schaden, wenn man da einfach nicht professionell auftritt. Insofern, ja, das ein oder andere Mal, ich habe mir später noch die Sendung angeguckt, ich habe da immer so die Hände gefaltet. Das ein oder andere Mal habe ich da aber auch sehr kräftig die Hände zusammengedrückt, um das runterzuschlucken. Aber das war dann auch das Höchste an emotionalem Ausbruch.
Wir erklären vielleicht nochmal die Grundpositionen für alle, die jetzt nicht ganz so tief drin sind. Also die 50+1-Regel ist das eine, eigentlich Gesetz im deutschen Fußball. Offiziell auch von der DFL noch akzeptiert, wobei es da im Detail natürlich schon gerade angesichts des aktuellen Falls halt Streit gibt, inwiefern die jetzt eigentlich gerade noch auch innerhalb der Vereine gilt oder im Verhältnis zwischen den Vereinen und der DFL gilt und durchgesetzt werden kann. Und der Stein des Anstoßes ist jetzt die durchgewunkene Entscheidung, dass ein Investor einsteigen kann, der Teile der Vermarktungsrechte auf Jahre hinaus quasi kriegt. Also es ist eine Vorauszahlung, die DFL hält, auf künftige Einnahmen. So kann man es, glaube ich, auch mal formulieren. Kennt man ja beim VfL Osnabrück relativ gut. Deswegen ist das vom Mechanismus her, glaube ich, so in diese Worte zu fassen.
Das ist fußballaffin, das ist überall so.
Genau. Damit aber halt dann auch verbunden, einfach vor allem, und das ist ja die Hauptkritik von euch, Thomas, diese Intransparenz und Nicht-Nachvollziehbarkeit der Abstimmung. Also Sie haben eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, der Stimmen aller Clubs. Jeder Club hat eine Stimme. Und dann läuft es halt bei den Clubs unterschiedlich. Ne? Manche stimmen einfach irgendwie ab. Manche erklären, wie sie abstimmen. Manche erklären nicht, wie sie abstimmen. Und wenn man mal so im Nachhinein durchzählt, wer jetzt da wie abgestimmt hat, dann kommt man halt relativ schnell auf das Ergebnis, dass Martin Kimpton, man weiß es nicht sicher, das muss man auch immer sagen, weil er es selber ja auch nicht zugibt. Er hat es auch am Montag nicht zugegeben. Dass Martin Kind möglicherweise, also höchstwahrscheinlich sogar mit Ja gestimmt hat, obwohl es in Hannover halt eine klare Ansage von Seiten der Vereinsmitglieder eben gab, die ihn halt angewiesen haben, auch offiziell mit Nein zu stimmen. Das ist ja eigentlich so der Grundkonflikt, an dem sich jetzt das alles entzündet, dass es vor Weihnachten passiert und seither gibt es diese heftigen Proteste. Oder, Thomas, was habe ich vergessen?
Ja, im Großen und Ganzen war das schon richtig. Also man muss halt wissen, die Deutsche Fußballliga, die DFL, vermarktet ja die erste und zweite Liga und die DFL ist ein e.V. Mitglieder der DFL sind die Vereine bzw. die lizenznehmenden Gesellschaften der Vereine. So in Osnabrück wäre das dann die KGAA. In Hannover gibt es auch, ich weiß nicht, ob es die KGAA oder was anderes ist, auf jeden Fall ist es nicht der e.V. selber. Und diese Gesellschaft ist Mitglied der DFL und dementsprechend dort auch abstimmungsberechtigt. Dann kommt aber noch 50+1 ins Spiel. 50+1 besagt, dass egal wie die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Gesellschaft sind, was die Anteile angeht, immer der e.V. weisungsberechtigt ist. Das soll heißen, selbst wenn dem e.V. an der ausgegliederten Gesellschaft nur 1% gehört, hat er durch die 50+1-Regel trotzdem die Mehrheit von 50% plus eine Stimme, um zu sagen, wie es in der Gesellschaft abzugehen hat. Einfach um damit zu retten oder zu wahren, dass Vereine weiterhin auch über das Business wachen und nicht ein Ausverkauf an Investoren etc. oder an externe Geldgeber möglich ist. Naja, und in diesem ganzen Konstrukt ist es dann so, dass das Präsidium von Hannover 96 Martin Kind angewiesen hat, ganz offiziell mit anwaltlichem Schreiben und so, also da sind die Fronten auch ein bisschen verhärtet, mit anwaltlichem Schreiben angewiesen hat, gegen den Investor zu stimmen und dieses auch veröffentlicht hat. Außerdem auch die DFL schon vor der Abstimmung im Dezember darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass man ihn angewiesen hat, gegen den Investor zu stimmen. Und interessanterweise auch die DFL, angewiesen ist das falsche Wort, aber der DFL deutlich gemacht hat, dass man erwartet, dass sie durch das ganze Prozedere im Verlauf der Sitzung sicherstellt, dass eine Überprüfbarkeit der Stimme von Martin Kind sichergestellt ist, um eben zu schauen, hat er sich an die Weisung gehalten oder nicht. Naja, und wie man dann so hört, kam da die Tagesordnung für den 11. Dezember und ohne irgendeinen Antrag oder eine Notwendigkeit aus der DFL-Satzung heraus war plötzlich diese Abstimmung als geheim deklariert, wurde geheim durchgeführt. Da haben auch wohl Manager im Nachgang gesagt, ja shit, da haben wir geschlafen, da hätte man eigentlich, ja gut, hätte man eigentlich, ist dann auch zu spät. Letztlich liegt halt der Verdacht nahe, dass die DFL genau wusste, dass es eine sehr knappe Kiste wird, deswegen so ein bisschen diesen kosmetischen Rückgriff getätigt hat, dass in der Mai-Abstimmung es ja den Antrag gab, aus der Mitgliedschaft heraus geheim zu wählen und man warum auch immer argumentiert hat, ja, dann müsste das ja jetzt auch geheim sein. Das ist hanebüchen, die Argumentation. Ja, eben weil man wusste, dass es ganz, ganz knapp wird und dann wurde es maximal knapp mit 24 Ja-Stimmen, wobei die 24. Stimme eben die von Martin Kind ist und im Verdacht steht, dass sie eigentlich unrechtmäßig ist. Ja, Benni, du hast es gerade schon richtig gesagt, man wird es ihm nicht nachweisen können, er selber sagt es ja auch nicht. Das wollte ich ihm am Montag dann ja auch mal kurz vorhalten, zu was das führt. Aber genau das ist jetzt gerade die Krux, mit der wir uns beschäftigen. Denn selbst wenn jetzt ein Investor in die DFL einsteigen sollte, was ich persönlich, wir als Fanabteilung, aber auch unsere Kurve, für die ich am Montag gesprochen habe, ablehnen und auch viele Fußballfans in Deutschland ablehnen, selbst wenn dem so sein sollte, dann wäre es eine deutlich höhere Akzeptanz und es gäbe deutlich weniger Tennisbälle, wenn denn die Entscheidung, die dazu geführt hat, überprüfbar, transparent und möglichst demokratisch ist. Und all das ist natürlich nicht. Im Gegenteil, es gibt einfach große Zweifel, ob überhaupt diese Mehrheit rechtmäßig ist und dass man auf so einem wackeligen Fundament so einen weitreichenden Deal aufbauen will. Ja, das ist schon eine gewisse Harakiri-Reaktion. Ich weiß, in den letzten Tagen habe ich öfter mal mit dem einen oder anderen gesagt, Mensch, der VfL sucht einen Geschäftsführer Sport. Ich glaube, in Frankfurt haben demnächst zwei Geschäftsführer, suchen einen neuen Job und wollen aus Frankfurt weg.
Das ist die Frage, ob die dann in Osnabrück nach der Geschichte denn überhaupt haben oder ob die dann hier Akzeptanz finden, Dirk. Hat er gut zusammengefasst, ne? Das ist genau der entscheidende Punkt. Das ist ja genau das, was du vorhin auch gemeint hattest, ja. Dass diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, die einfach, also es ist ja eine völlig logische Reaktion. Die Leute gucken da drauf und sagen, ja Freunde, ey, was soll das? Das kann ja nicht sein.
Das kann ich
nicht
verstehen. Also ich meine, ich war ja auch einige Male damals bei den DFL-Sitzungen, auch beim DFB, aber bleiben wir mal beim DFL. Wenn da irgendetwas besprochen wurde, dann ging es immer Karte hoch, Arm wieder runter. So. Warum man jetzt mit einmal, das kann man nicht nachvollziehen. Da muss man einfach unterstellen, ne, dass vielleicht doch Dinge in die Entwicklung, dass das also beschleunigt wird, Dinge, die den meisten Fußballfans einfach alles andere als sympathisch sind. Sonst macht man doch sowas nicht. Man kann doch einfach hinsetzen und machst die Hand durch. Das ist doch einfacher. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Wir reden über Kommerzialisierung des Fußballs und so weiter. Da bist du ein Experte, kann man sagen. Auf diesem Themengebiet. Thomas hat gesagt, es ist eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Folgen. Wie würdest du das einschätzen?
Naja, also ich bin erstmal leidenschaftlich, ich wollte noch ganz kurz sagen, Benjamin, ich habe das Buch vor 9 Jahren geschrieben, nicht vor 15 Jahren, also ganz wichtig, aber auch nicht so dramatisch.
Du hast dich dein Leben lang im Prinzip damit beschäftigt.
Es steht nicht mehr zur Verfügung.
Aber wir sagen es auch nochmal, rettet den Fußball zwischen Tradition, Kommerz und Randale. Du hast das mitgebracht hier. Es steht nicht mehr zur Verfügung?
Bitte?
Das steht noch zur Verfügung, oder? Das kann man auf
jeden Fall bekommen. Hier?
Ja, ja.
Ja, ist gut, 19,80 Euro, ne?
Ja, gut.
Also ich lade dich gerne hier.
In Zeiten der Inflation ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein sehr gutes Geschäft.
Ja, nee, ich mich hat das immer sehr, hat sich immer schon. Ich bin ja nun Volkswirt und war immer so spezialisiert, habe entsprechend damals auch so eine Ausbildung gehabt beim Bundeskartellamt. Mich interessiert einfach Wettbewerb. Also für mich ist Wettbewerb ein Sozialprinzip, in dem Leute gegeneinander antreten und gucken, nun, wer ist nun der Bessere? Immer, und da bin ich dann auch ein bisschen der Romantiker, dass die unterliegen, nicht ins Uferlose fallen sollen. Also das ist für mich ganz wichtig. So ist für mich auch eine Gesellschaft aufgebaut oder ein Wirtschaftssystem. Heißt ja bei uns auch nicht freie Marktwirtschaft, wenn man ganz ehrlich ist, sondern soziale Marktwirtschaft. Das ist ein großer Unterschied, weil da ja im Grunde genommen noch so eine soziale Bindung dahinter ist. Ne? So, aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht reden. Ja, das ist jetzt 9 Jahre her. Ich habe recherchiert in Spanien. Ich habe recherchiert in der Schweiz, was FIFA betraf. Naja, und so. Und da habe ich das nie wirklich begreifen können, dass ein Kommerz, der sein muss, bis zu einer bestimmten Grenze, aber wenn es ins Uferlose, ins Bodenlose reinfällt und man einfach weiß, nicht nur fühlt, da machen Leute ihr eigenes Ding. Das ist einfach so. Ne? Ich meine, dass wir so weit gekommen sind, dass also Supercup-Spiele, zum Beispiel schon in Spanien, Real gegen Barça, dass das in, ich glaube, in Doha hat das stattgefunden. Mhm. Also die lassen sich Dinge einfallen, diese völlig unnützigen Wettbewerbe, die da aufgeplustert werden. Da muss man nicht nur Foxit sein, zu erkennen, dass ein Produkt, das man knapp hält, interessanter ist. Aber wenn du jetzt jede Woche zwei Wettbewerbe hast, also ich schaue mir das auch gar nicht mehr an, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir nur mal an, international, wenn Borussia Dortmund spielt, aber ich muss, ob das RB Leipzig ist oder Bayern München, also DAZN, Sky habe ich natürlich wegen VfL, so, aber DAZN, alles, das ist ein Aufplustern an Kommerz, das ist zu viel. Ja. Ja, die Menschen verlieren dann einfach irgendwann ihren Bezug, ihre Emotionen zum Fußball. Und wenn die weg ist, kann man es vergessen. Man hat ja eigentlich immer mehr den Eindruck, dass das Produkt Fußball wirklich ein Produkt geworden ist und noch weiter dahin entwickelt werden soll, dass eigentlich im Mittelpunkt der Fernsehzuschauer steht. Im Mittelpunkt steht der Fernsehzuschauer der dann abends, ich freue mich auch, dass Spiele übertragen werden, ist ja gar keine Frage. Ne? Ich habe gestern Abend Dortmund auch gesehen bei Prime. So, aber es geht im Grunde genommen nicht um diesen Zuschauer, der zu Hause sitzt. Also ehrlich, das ist ein zusätzlicher Service, den der Fußball Gott sei Dank bieten kann, keine Frage. Aber das ist normalerweise ein Sport, da gehen die Menschen in so ein Stadion rein. Das Stadion ist voll und Emotionen kommen rüber. Das können Menschen aus allen Schichten miteinander ein Bier trinken, sich duzen, keine Ahnung was. Das wird alles kaputt gemacht. Alles.
Kam ja gestern auch wieder ganz gut rüber, ja. Muss man sagen. Ich habe es auch gesehen. Also da war richtig was los in Eindhoven. Also in dem Moment, wo man dann in der zweiten Halbzeit festgestellt hat, dass das Spiel eigentlich immer schlechter geworden ist, war zumindest auf der Tribüne irgendwie ganz gut Action. Also die hatten schon noch Bock, die Jungs und Mädels da. Ich fand's, ich will noch mal ganz kurz auf diese geheime Abstimmung zurück, weil ich, für mich war das, als ich das damals verfolgt habe an diesem Tag, Thomas, ich habe vor allem auf den, du hast vorhin den Markus Bark angesprochen, der hat ja einen Kollegen, Charlotte Naha heißt der auch relativ nah dran ist, der dann auch auf den sozialen Netzwerken immer ganz gut unterwegs ist an solchen Tagen. Der hat das als erstes gepostet, dass wohl geheim abgestimmt werden soll, relativ früh am Morgen. Und ich habe mir noch gedacht so, okay, das ist jetzt, glaube ich, schon dass sich da was verändert, weil das kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber mit sowas, wenn man den Modus ändert, ist ja oft eben ein Ziel verbunden. Ihr habt beide gerade schon angedeutet, was dahinter stecken könnte. Und ihr habt auch beide schon gesagt, vielleicht haben da ein paar geschlafen. Thomas, ich will da drauf raus, gab es da mal einen Austausch von dir, auch mit Michael Welling zum Beispiel, weil der ja jetzt mittlerweile auch sagt, relativ offen, da hätten wir reagieren müssen.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!